Man kann sich auch so vorstellen, was früher das iPhone war, hat uns viele Apps gebracht und was jetzt letztendlich AI uns bringt, ist so eine gewisse Agent Economy.
Willkommen zu den IT-Komplizen, der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Wir machen mit euch gemeinsame Cisco-Sache.
Hallo und herzlich willkommen zu den IT-Komplizen. Ich habe heute einen neuen IT-Komplizen bei mir, den Jörg. Hallo Jörg.
Hi Peter, schönen guten Tag.
Immer, wenn jemand neu dazukommt, muss man nochmal kurz vorstellen, was gerade die aktuelle Rolle bei Cisco ist. Kannst du das kurz erklären?
Ja, sehr gern. Jörg Schulz, aktuell System Architect bei der Cancom, aber auch Automation Programmability Lead für Cisco Deutschland. Also alles, was um Programmability und Automation geht, bist du bei mir richtig.
Du bist das erste Mal dabei, aber es ist nicht das erste Mal, dass das Thema künstliche Intelligenz dabei ist. Muss ich auch sagen, mit deinem aktuellen Chef habe ich schon zweimal drüber gesprochen und auf der anderen Seite habe ich auch schon mal mit dem Data Center Lead darüber gesprochen. Was sind aus deiner Sicht in dem Segment künstlicher Intelligenz die aktuellsten Entwicklungen?
Ja, ich meine, es gibt viele aktuelle Entwicklungen gerade, ne? Aber für mich in diesem Jahr Quantum Computing und Agentic AI, also sprich alles, was agentenbasiert ist. Und ja, Gartner hat prognostiziert, 2025 ist das Jahr der AI Agents. Und von da aus, denke ich, werden wir wahrscheinlich heute ein bisschen noch über Agents reden.
Genau dafür bist du hier. Vielen Dank, dass du auch vor Ort bist. Was heißt denn das aus deiner Sicht technisch?
Also technisch muss man erstmal schauen, wenn man Agentic AI ist natürlich auch erstmal ein Buzzword, ne? Muss man erstmal betrachten. Letztendlich sind es KI-Systeme, die autonom planen können, Entscheidungen treffen können und die Maßnahmen auch letztendlich ergreifen können. Ich glaube, das macht mal einen großen Unterschied. Und ansonsten funktioniert natürlich erstmal alles ohne menschliche Aufsicht. Das ist erstmal abschreckend, aber man kann natürlich immer wieder, und man spricht gern von Human in a Loop, also sprich immer wieder eingreifen, ne, in das ganze Thema. Das ist eigentlich das, was ziemlich erstmal der entscheidende Punkt ist. Und ja, wenn man es, ich würde es mal an einem Urlaubsbeispiel festmachen. Ich meine, jetzt wir haben gerade Sommer. Ich weiß nicht, ob du deinen Urlaub schon gebucht hast.
Ja, es geht in 2 Wochen los.
Genau, jeder bucht gerade seinen Urlaub. Stell dir mal vor, du möchtest in Zukunft einen Urlaub buchen. Normalerweise gehst du ins Reisebüro und dort ist jemand, der dir letztendlich die Arbeit abnimmt. Du sagst deine Wünsche, es gibt bestimmte Requirements, Budget.
Oder er stellt mir Fragen, genau.
Fragen, Budget, Ziele, die du gern möchtest und die Termine. Und jetzt stellst du dir mal vor, ein Agent könnte das für dich machen, ne? Also letztendlich von zu Hause aus automatisiert könnte der Agent vorgehen, den Flug buchen, die Ausflugsziele für dich aussuchen. Und da hast du auch immer wieder die Möglichkeit reinzugreifen und sagen, ich möchte Dinge anders ändern. Das ist vielleicht für die Zuhörer ein gutes Beispiel, ne? Am Ende schnappst du deinen Koffer und gehst los, warst aber nicht im Reisebüro.
Und alles steht schon in deinem Kalender, das macht der Agent
das
ja auch noch für dich.
Das macht er natürlich auch, genau. Okay. Aber wenn man es jetzt mal umbrecht auf das Bedeuten fürs Business und was du meinst, auch technisch gesehen, natürlich komplexe Abläufe. Ne? Die komplexe Abläufe, die erstmal automatisieren und dann zu steuern, das ist eigentlich der große Mehrwert davon. Und ansonsten Ende-zu-Ende-Automatisierung in Echtzeit. Ich meine, das ist das, was dann auch noch der wirkliche Erfolg ist und bringt, weil wir natürlich die Möglichkeit haben, Ende zu Ende die Dinge zu betrachten. Was dann aber auch bedeutet letztendlich, dass der bisherige Automatisierungsweg, den wir gegangen sind, natürlich extrem aufgemacht wird. Also sprich Optimierung von Geschäftsprozessen. Ne? Das ist eigentlich mit ein großer Punkt. Und ansonsten Agentic Ops, vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt gleich vorweg, ist mehr als nur Regeln. Wir brauchen natürlich einen gewissen Kontext dazu. Und über den unterhalten wir uns jetzt wahrscheinlich auch noch, ne? Was der Kontext ist.
Deswegen direkt meine erste Frage. Also Agentic AI, ihr seid ja jetzt nicht jemand, der Multi-Agents baut für irgendwelche reinen Softwareanwendungen, sondern für Infrastrukturlösungen jetzt mal primär, sage ich mal. Und was ist denn eure Lösung dann in diesem Agentic AI-Environment, wenn du so willst?
Vielleicht noch 2 Merksätze für unsere Hörer, ne? Wir hatten ja vorhin nochmal fürs Business gesprochen, ne? Man kann sich auch so vorstellen, was früher das iPhone war, ne? Hat uns viele Apps gebracht und was jetzt letztendlich AI uns bringt, ist so eine gewisse Agent Economy. Und das ist auch das, wo wir sozusagen mit drauf gucken. Besonders dynamisch wird es dann, wenn es in Richtung Netzwerkinfrastruktur geht. Da haben wir Data Center, da haben wir Security, da haben wir viele einzelne Lösungen. Das muss man immer auch so betrachten. Und natürlich haben wir SDN-Controller im Netzwerk, die wir haben, verschiedene Lösungen im Data Center, diverse Security-Ansätze und Integration der Lösung ist da sozusagen bei Agentic der Key, weil wir möchten da natürlich mehr vorankommen letztendlich und die Notwendigkeit besteht auch, ne, im Falle von Fehler lösen. Also man kann das erstmal betrachten und ein weiterer Punkt ist natürlich Fokussierung. Man spricht oft von Mean Time to Resolve. Da geht es darum, wirklich Probleme zu lösen in kurzer Zeit. Und technisch gesehen, ja, haben wir da eine Lösung, die nennt sich AI Canvas.
Du hast es jetzt gerade beispielhaft gesagt. Also ihr habt viele verschiedene Managementlösungen, auch agentenbasierte Managementlösungen. Also da haben wir Security, Networking und verschiedene andere Sachen, auch SDN. Und ist die Lösung AI Canvas jetzt ausschließlich nur für Cisco-Lösungen konzipiert? Oder, weil das ist ja der Agent der Agents, wenn man so sagen will. Kann man das so sagen? Oder ist es zu einfach?
Ja, das ist zu einfach.
Okay.
Ich denke, da müssen wir noch ein bisschen reingehen. Aber grundsätzlich ist es erstmal AI Canvas vielleicht zu sagen, AI Canvas nutzt unsere Entwicklung. Ne? Mhm. Das ist eine Zusammensetzung von verschiedenen Systemen, die wir nutzen zum Vermitteln. Und die Ergebnisse, die wir da letztendlich in dem AI Canvas visualisieren, soll auch nachher dazu führen, dass man Echtzeit kollaborativ zusammenarbeiten kann.
Okay.
Das ist erstmal das große Ding. Es setzt sich, wie du schon gesagt hast, aus einem Assistant und einer Generative UI zusammen. Und das ergibt letztendlich AI Canvas.
Wenn man solche Technologien, wie du es gerade sagst, agentenbasiert macht, heute machen viele Systeme und die Herausforderungen, die man ja hat, wenn die über unterschiedliche Schnittstellen miteinander kommunizieren oder wenn es nicht standardisiert ist, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Ist in dem ganzen agentenbasierten Umfeld, gibt es da Standards oder werden da welche entwickelt? Gibt es da schon irgendwie was?
Ja, natürlich gibt es da Standards und ich glaube, Standards sind wichtig bei sowas, ne? Gerade bei neueren Themen, die dort sind. Vielleicht hier ein kleines Announcement, ne? Vor 2 Tagen haben wir mit der Linux Foundation, das ist ganz frisch, unser Agentic-C-Framework rausgebracht. Da partizipieren zum Beispiel Dell, Red Hat und andere Hersteller mit. Und da geht es genau um das, was du gesagt hast, ne? Multi-Agent-Fähigkeit. Also sprich, man hat ein Protokoll bzw. eine übergeordnete Instanz, die dann so eine Art Framework mitgibt. Mhm. Und da spielen viele Protokolle mit. Ne? Also von früher kennen wir HTTPS zum Beispiel. Wir werden uns wahrscheinlich noch kurz über MCP unterhalten. Mhm. Da gibt es Agent-to-Agent und da gibt es viele Protokolle, die da mit einspielen. Also es ist nicht nur das eine Protokoll, aber im Zusammenhang mit AI Canvas ist MCP, also Model Context Protocol nennt sich das Ganze, das Protokoll, das wir sozusagen aktuell dafür auch nutzen.
Ich habe MCP immer so verstanden, das schafft mehr oder weniger die Kommunikationsgrundlage oder lass es die API nennen, also wobei es ist keine Anwendungsschnittstelle, aber das ist die Schnittstelle, wie Agenten miteinander kommunizieren. Kann man sich das so vorstellen? Ist das so einfach oder?
Nicht ganz so einfach, aber es ist, wie es immer bei so einem Protokoll oder bei neuen Dingen sind, wie du gesagt hast, es muss natürlich erstmal in Standards gefallen oder nominiert werden. Die Ansätze, die man dadurch hat, sind natürlich etabliert von Unternehmen, aber es kommen natürlich auch neue hinzu und im Falle von MCP kann man eigentlich sagen, es ist das USB-C für AI.
Okay,
es geht also wirklich um Schnittstellen und im Falle von MCP geht es wirklich darum, wie kann ich so ein LMM, so ein Large Language Model zu meiner Applikation bringen. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn Agent zu Agent kommunizieren, brauche ich natürlich andere Kommunikationsprotokolle. Da kommt zum Beispiel Agent to Agent mit rein, das ist von Google, die mir dann helfen, so eine Übergeart Orchestrator zu haben für mehrere Agenten.
Jetzt ist das sehr viel Theorie, über das wir sprechen. Ja, für dich ist das tagtäglich die Arbeit. Du hast auch schon Use Cases darauf abgebildet. Du hast auch schon Demos gezeigt. Wie kann denn ein Partner oder ein Endkunde sich mit dem Thema vertraut machen? Wie bist du an das Thema rangegangen?
Wie ich an das Thema rangegangen? Ist gut. Der Markt ist sehr disruptive, würde ich mal sagen. Im November hatte ich davon gehört, dass Anthropic mit MCP um die Ecke kam. Im März haben wir das angetestet und im Mai sozusagen schon die ersten Produkte dafür gesehen. Ne? Mittlerweile findet man MCP-Server all over the place. Das bedeutet deshalb, es ist ein gewisser Standard, der sich voranträgt. Und wenn man das jetzt umsetzt, wie ich dazu gekommen bin, ich schaue natürlich grundsätzlich drauf, wie können wir das zu unseren Lösungen mappen.
Okay.
Und das ist der erste Vorgangspunkt. Also sprich, man hat verschiedene Domänen und mein Fokus ist immer Cross-Domain, weil das gerade in der Fehleranalyse natürlich eine große Herausforderung ist, ne? Cross-Domain-Probleme zu lösen. Und mit einem AI-Canvas, wie sagen wir zum Beispiel, können wir die letztendlich die Lösung dazu bieten, dass wir kollaborativ zusammenarbeiten und die Möglichkeit haben, aus unterschiedlichen Domänen unterschiedliche Inputs zu holen, um die dann später so darzustellen, dass ein Team, wie du und ich zum Beispiel, darauf arbeiten können.
Und du sagst, mit dem MCP-Standard und mit diesem agentenbasierten Modell ist es einfach schneller und unkomplizierter über andere Wege möglich, als so wie es auch geht, dass man alles in eine Management-Oberfläche integriert, weil das ist vielleicht ein bisschen der längere Weg, als
Absolut.
Jetzt da, genau, als agentenbasiertes zu machen. Und ihr habt ja faktisch, wir haben das auch in anderen Podcasts schon gehabt, wir hatten schon einen zu Thousand Eyes, wir hatten schon einen zu Meraki, zu Managed Service und so weiter. Theoretisch ist ja das, worüber wir jetzt sprechen, wie bringe ich das alles zusammen und kann das dann so automatisieren zueinander, dass es dann zu meinem Mehrwert kommt und vor allen Dingen dynamisch. Gibt es eigentlich einen idealen Kunden, wenn du dir den backen könntest, der für eine Testphase direkt in Frage kommt, wo du sagst, das ist genau das Profil, wo ich sage, der wird beeindruckt sein, was das tun kann?
Genau, du hast angesprochen, wir sind gerade in der Testphase, was das AI-Canvas angeht. Aber wir suchen auch Kunden dafür und der ideale Kunde, hast du schon gesagt, ist zum Beispiel jemand, der in einem Meraki-Umfeld schon da ist, der unter anderem Thousand Eyes nutzt und der, und das ist die dritte Komponente, zum Beispiel Splunk nutzt. Ne? Splunk ist für uns sozusagen das Data Leak, das wir dafür nutzen, letztendlich aus allen Domänen unsere Informationen zu nutzen, die wir dann später auch letztendlich mit dem Local- oder Deep Networking Model, das wir nutzen, zusammen zu verbinden. Ja. Also die drei Komponenten sind gut zu haben. Es ist natürlich auch in Zukunft gedacht, dort Third Party zu integrieren, aber wie immer sagen wir natürlich, und wir möchten erst unsere Produkte integrieren. Das ja, heißt klar. Also, es folgen noch Dinge wie Catalyst Center, ne? ACI, dafür wird es auch Integration geben und damit können wir letztendlich dann starten. Aber zurückzukommen zu den drei, die du oder wir jetzt besprochen haben, das sind eigentlich so die Einstiegs. Ja, Requirements, die man haben kann.
Sehr interessant.
Beschäftigt ihr euch denn bei Comstore eigentlich schon mit diesen Themen? Und wenn ja, inwiefern?
Also noch nicht so integrativ wie du, bin ich auch ehrlich. Aber wir sind natürlich dabei zu überlegen, wie können solche Herangehensweisen unsere Rollout- oder Projektschritte automatisieren? Also wir werden ja typischerweise dann in die Projekte reingeholt, wenn der Partner, der mit uns zusammenarbeitet, selber die Kapazitäten oder die Zeit oder die Expertise in gewissen Bereichen nicht hat. Und für uns und damit auch für alle unserer gemeinsamen Partner ist es natürlich hilfreich, wenn ich standardisieren kann. Also Meraki hat das schon immer gemacht mit seinen APIs. Wenn ich einen Rollout für einen Standort hatte, konnte ich das automatisieren. Nicht nur für den einzelnen Kunden in seinem Dashboard, sondern über die API auch. Wenn ich jetzt natürlich Service- oder Fehlerbehebungsprozesse, wie du es ja auch in schönen Beispielen zeigst, automatisieren kann und das vielleicht ganz zu einem Managed-Service-Ansatz bauen könnte, dass ich alle meine Tätigkeiten dann über diese APIs, über diese Agenten steuern kann, dann ist es für uns ein riesen Mehrwert. Und ich glaube, so wie es jedem von uns bei der Adaption von AI geht, wir würden gerne den ganzen Tag mit Testen ausprobieren, um uns ein schönes Weltbild zu machen. Aber es gibt noch so ein bisschen Tagesgeschäft, was da gerne mal dazwischen kommt. Haben wir auch das Problem.
Okay, das ist interessant. Danke dir.
Was sind denn die sonstigen Use Cases, die man sich mit AI Canvas noch vorstellen kann, wo das einen echten Mehrwert bietet, wo das den Kunden wirklich Zeit spart?
Ja, bei AI Canvas ist einer der ersten Use Cases ganz klar Troubleshooting.
Okay.
Das heißt also in dem Fall, wenn wir zum Beispiel einen Meraki MX haben, dass wir den Meraki MX fragen können über AI Canvas, ne? Vielleicht wo liegt der Fehler? Es kann unter Umständen auch vielleicht ein Access Point sein, ne, der den Fehler auslöst. Aber über den Assistant haben wir die Möglichkeit abzufragen, in welchem System, in welche Domäne letztendlich der Fehler ist. Und ich denke, das ist auch der große Mehrwert für den User später und für die Gruppe, um daran zu arbeiten, ne, und den Fehler zu lokalisieren schnell.
Also anstatt dem Eskalationsmeeting mit Vertretern jeglicher Abteilungen, die dann im Raum sitzen und darüber spekulieren, wo das Problem liegen könnte, sagst du, lass doch einfach untereinander Entscheidungsgrundlagen finden, die dann immer noch in einem Meeting, aber vielleicht mit weniger Leuten diskutiert werden können.
Absolut. Zeitersparnis. Ne? Und neben dem Troubleshooting einzig, was man noch hat, ist Observability. Das heißt also, man hat auch eine gewisse Monitoring-Funktion, die man letztendlich nutzen kann.
Du beschäftigst dich, wie du schon eingangs gesagt hast, sehr intensiv mit dem Thema und hast auch schon ein paar Demos gezeigt. Kannst du den Leuten versuchen, verbal rüberzubringen, worum es in diesen Demos ging und was das Ergebnis daraus war?
Grundsätzlich hat man in jedem Fehlerfall letztendlich ein ITSM-System. In dem Fall ist es ServiceNow. Also sprich, ich habe einen Fehler, mache ein neues Ticket auf und ServiceNow hat meistens eine Nummer.
Habe ich auch zuletzt eröffnet.
Sehr gut. Also, und wenn du diese ServiceNow-Nummer nimmst, letztendlich, das ist der erste Schritt, den du gehen kannst. Ne? Hinter dem ServiceNow-Nummer stecken meistens die Zugehörigkeiten der Person, vielleicht auch schon die Systeme, die betroffen sind. Und wir nutzen sozusagen das ServiceNow-Ticket, um die erste Analyse zu machen. Also sprich, wir schauen, welche Domänen sind in dem Fall mit eingebunden. Es könnte zum Beispiel Meraki sein, Splunk dementsprechend, wenn man sich das vorstellt. Und darüber fahren wir eine Analyse. Und gehen sozusagen von Domäne zu Domäne weiter, um letztendlich rauszufinden, wo der Fehler liegen könnte. Diese Daten wiederum werden aber korreliert. Das heißt also, wenn ich sprich einen Fehler habe in meiner Netzwerkinfrastruktur, möchte ich natürlich auch schauen, ob der Quality of Service am Ende bei meiner Applikation auch stimmt. Das sind zum Beispiel Dinge, die man in so einer Demo gut zeigen kann, weil wenn ich Quality of Service ändern muss, muss ich natürlich an verschiedenen Schnittstellen etwas ändern. Das heißt also, ich kann letztendlich auch auf meiner Meraki-Basis Konfiguration ändern. Und der Vorteil ist, dass ich, wenn ich sehe, es hat funktioniert oder auch im Falle nicht funktioniert habe, die ganze Sache zurückrollen. Weil ich natürlich das Wissen darüber habe, was hat funktioniert vorher und was hat nicht vorher funktioniert.
Okay, also Trial and Error funktioniert dann theoretisch auch, dass du sagst, das ist erster, zweiter, dritter Lösungsweg, das ist diese Human Intervention, wenn du so willst, oder Human Loop, wie du sagst. Und dann kann darüber nochmal diskutiert werden. Das ist ja ganz groß. wenn ich das jetzt wäre und es ist eine Cloud-AI-Lösung, ja, dann würde ich mir Sorgen machen, da sind ja alle meine Passwörter irgendwie drin, alle meine Systeme werden da angezapft. Wie stellt ihr denn sicher, dass das kein Problem darstellt?
Security ist immer die Frage, die natürlich berechtigt ist. Ne? Mhm. Wir müssen natürlich schauen, dass die Domänen, die wir dort in der Cloud hosten, letztendlich auch in unseren Datacenter sozusagen, zum Beispiel in Frankfurt, gehostet sind. Das ist schon mal das Erste. Dann über MCP haben wir gewisse Sicherheitsmechanismen, die wir natürlich etablieren können, und die müssen auch gegeben sein,
ja, ne? Klar.
Damit letztendlich solche Dinge nicht exposed werden. Unter anderem hat man natürlich die Möglichkeit, über ein LMM auch gewisse Guardrails zu setzen. Also sprich vorab Regeln zu definieren, dass solche Dinge wie bei Passwörtern Stopp gemacht wird. Dass das LMM nicht meine Passwörter ausgibt. Im Troubleshooting-Fall müssen die natürlich vorhanden sein. Ne? Aber letztendlich in Richtung Human Interface, also sprich, wenn ich den Assisten nutze, dass diese Dinge mir nicht angezeigt werden. Ne?
Ja.
Das sind einfach gewisse Regeln, die man vorab definieren muss. Ne?
Okay.
Ich sage da immer, ist ein Geschulter, das ist ein wichtiger Blick oder geistige Gelenkigkeit, ist immer wichtig, um solche Dinge vorab anzufangen.
Ja, vor allem, das hat ja auch den Vorteil, es gibt ja so Privileged Access Systeme, und theoretisch kann ich ja über so ein AI Canvas trotzdem auch Problembehebung an Systemen durchführen oder durchführen lassen, um genau zu sein, die ich selber aber gar nicht unter Kontrolle habe, weil ich da nicht die Expertise dazu habe. Also das soll jetzt niemanden motivieren, an der Firewall rumzupuschen, der keine Ahnung davon hat, aber zumindest könnte man das ja auch so verstehen, dass da halt der Agent Daten mit einfließen lässt, die man selber nicht hat. Jetzt bist du ja total begeistert von dem System. Was begeistert dich da dran so, und warum hast du dich von dir aus, nebst dem dein Chef wahrscheinlich gesagt hast, du sollst dich damit beschäftigen, so intensiv damit auseinandergesetzt?
Also grundsätzlich bei Cisco wird niemand zu irgendwas befohlen, es zu tun.
Okay.
Das meistens aus Eigenmotivation. Was mich bei dem Thema begeistert, ist die Integrationsfähigkeit. Integration ist key. Na, wir niemals in einem Projekt, wo ich bisher teilgenommen habe, waren viel Greenfield. Das heißt also, wir entern immer Brownfield. Das heißt, sprich, gewisse Umgebungen sind da. Und ich selbst beschäftige mich schon seit über 4 Jahren mit Cross-Domain im Automatisierungsbereich. Und für mich ist es natürlich wie ein Handschlag so eine Lösung. Weil ich dann selbst sozusagen nicht in diese APIs reingucken muss, sondern ich kann diese APIs nutzen, die schon vorhanden sind, um diese Cross-Domain-Thematik zu lösen. Ne? Das ist eigentlich mein größter Motivator erstmal dahinter. Ne?
Also es ist eigentlich ein Einstieg an einer intelligenteren Stelle, als selber die APIs und die Skripte zu schreiben, sondern du hast ja einfach gedacht, okay, ich kann jetzt überlegen zu skripten, oder ich lasse es einfach jemanden machen, der schon weiß, wie das funktioniert, und damit muss ich nicht den Weg teeren, sondern ich muss mir überlegen, wie ich drüber fahre.
Genau.
Wenn jetzt jemand Lust auf das Thema bekommen hat, was empfiehlst du demjenigen eigentlich? Würdest du dann sagen, komm, du zeigst mal die Demo her, wer das noch nicht gesehen hat als bei einem Beispiel, oder würdest du auch sagen, wir können auch gerne mal mit dem Kunden darüber reden und dem vielleicht erklären, ob das nicht für ihn ein Vorteil sein könnte?
Also mein Motto ist immer, practice what you preach.
Ja.
Seeing is believing. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Demo jederzeit, dass man das zeigt dem Kunde, aber auch natürlich der Kunde an sich mitnehmen. Ne? Mhm. Und wenn man sich mit dem Thema eigentlich weiter beschäftigen muss, sollte man sich eigentlich mit Internet of Agents beschäftigen.
Mhm.
Das ist ein White Paper, das gibt es. Ich denke, das wird auch nachher verlinkt sozusagen zu dem Podcast. Machen. Man sich mit dem Thema auseinandersetzt, weil genau dahin geht die Zukunft letztendlich. Und ja, wir sind immer bereit für Demos mit euch zusammen.
Ja, sehr gut. Also das auch ganz klarer Callout an die, die da zuhören, dass man das einfach mal ausprobieren soll. Ich will mich erstmal herzlich dafür bedanken, dass du den Weg auf dich genommen hast und dass du hier mit dabei warst. Ich fand es total spannend, und wir können da gerne nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, wenn 3 Monate von heute, 4 Monate von heute, wird schon wieder ein neuer Trend am Start sein, da lässt sich auf jeden Fall wieder herzhaft drüber diskutieren. Und nochmal kurz zusammengefasst, die Economy of Agents ist der Trend in der IT generell, bei euch ist AI Canvas und die Möglichkeit, die Agenten, die ihr schon habt, zusammenzuführen und daraus ganzheitliche Workflows, hast du es glaube ich genannt, zu konstruieren, ist der große Ansatz. Zeiteinsparung ist ein großes Thema, Konsolidierung, und vor allen Dingen ist die Daten, werden ja auch immer mehr, die ausgewertet werden müssen, deswegen habt ihr auch Splunk gekauft, das ist ja nicht ein Spaß, Akquisition, ja, und dass man da einfach aus all den Daten, die man hat, sinnvolle Entscheidungen trifft und das immer mit menschlicher Interaktion, wenn man so sagen will. Ich glaube, das ist so, das würde es ganz gut zusammenfassen. Oder hast du noch einen Punkt, den ich vergessen habe?
Nö, sehr, sehr gute Zusammenfassung für die kurze Zeit, auf jeden Fall. Mir ist auf jeden Fall immer noch wichtig, ne, was du vorhin gesagt hast, dass wir noch die Sache mit dem Human in the Loop haben. Das heißt also, ne, dass wir trotzdem immer noch eingreifen können. Selbst in der Agent-Agent-Kommunikation wird es immer die Möglichkeit geben, letztendlich eingreifen zu können und Dinge zu verändern. Das ist eigentlich schon das. Und da werden wir sehen, was in den nächsten Monaten, wie du gesagt hast, kommt. Ne? Da gibt es Frameworks, da gibt es viele Unternehmen, die aktuell dran arbeiten, und wir werden sehen, was da in Zukunft kommt. Aber ich bin sehr zuversichtlich, was das Internet of Agents angeht.
Sehr schön.
Jetzt würde ich dir aber noch eine Frage ganz zum Abschluss stellen. Und zwar, was begeistert dich denn bei dem Thema?
Wenn ich an AI denke, ich bin ja jetzt nicht mehr so viel in Technik unterwegs, sondern eher so in der Vertriebsleiterrolle, wenn man es so nennen will. Für mich ist AI immer der Assistent. Dieser Assistent spart mir einfach Zeit. Wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich mit Recherche verschwende, und ich meine das jetzt nicht rein negativ betrachtet, aber wie viel Zeit es dauert, für eine Entscheidung alle Daten zusammenzutragen aus verschiedensten Quellen, von verschiedensten teilweise Personen, das ist immer was, was mich ärgert. Also für mich, wenn meine Arbeit dadurch beschränkt wird, dass gerade niemand erreichbar ist, ärgert mich einfach unglaublich, weil und das mache ich keinem Mitarbeiter zum Vorwurf, sondern mich ärgert es, dass ich in dem Moment nicht weiterkomme. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ich, wie du das heute beschrieben hast, einen Agenten beauftragen kann, mir aus verschiedenen Systemen Daten zusammenzubringen, die mir eine entscheidungsreife Vorlage produzieren, die ich dann gegebenenfalls nochmal nachqualifizieren kann. Aber die Königsdisziplin ist, dass ich das nicht mehr muss, weil die Daten bereits vorqualifiziert sind. Und dann kann ich mich mit anderen Themen beschäftigen, zum Beispiel mit menschlicher Interaktion, so wie wir sie gerade betreiben. Und das wäre so das, was mich daran interessiert.
Super.
Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Vielen lieben Dank, dass ihr reingehört habt. Ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Da reden wir über das Thema Cisco XDR, weil Sicherheit wird heute dadurch bestimmt, ob man den Überblick behält. Und wenn man diesen Überblick selber nicht behalten kann, dann braucht man das als Managed Service, Managed SOC. Und das können wir wiederum von Comstore anbieten.
Das waren die IT-Komplizen, der Podcast von Comstore mit Experten für euer erfolgreiches Cisco-Geschäft. Jetzt abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music und überall, wo es Podcasts gibt.